Quintin, Copper und Nas Mellow. Hallo, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, schön, dass wir da sein können.
Ja, schöner Anlass ist die Veröffentlichung eures Albums. April Dreams ist im Mai erschienen, am 7. Mai. Und ihr habt das Ganze im Pfleghof gestartet. Hier in Tübingen ist das musikalische Projekt quasi zu seiner Reife gekommen. Nicht finalisiert worden, aber doch begonnen. Wie kann man sich das vorstellen, dass in einem Studi-Wohnheim ein Studio auch aufgebaut ist und dort der Sound von euch entsteht? Oder helft uns mal auf die Sprünge.
Also im Endeffekt war das in meinem Zimmer alles. Also das geht ja mittlerweile sehr gut. Ich hatte halt die ganzen Geräte da, also die ganzen Instrumente, ein, zwei Mikrofone und Boxen dafür. Und viel mehr haben wir eigentlich nicht gebraucht. Wir haben dann noch im Musikinstitut einmal was im Klavier aufgenommen, weil Nas da den Schlüssel hatte.
Also komplettes Home-Studio und dann alles nacheinander aufgenommen in Computer, oder wie lief's ab, eure Zusammenarbeit?
Also es war immer so eigentlich, dass wir, also ich hatte entweder schon Sachen fertig, Instrumentals, und dann haben wir daran zusammen weitergearbeitet, oder Marc kam mit einem Song an. Also Nas kam mit einem Song an und dann haben wir dran zusammen überlegt, was da drüber kann, wie wir die Struktur verändern. Er hat meistens Texte und Melodien dann geschrieben, und so ist es über einen sehr, sehr langen Zeitraum eigentlich entstanden. Also manche von den Instrumentals hatte ich schon vor Jahren davor gemacht eigentlich. Und alles in diesem Wohnheim.
Alles dort. Und das musste dann so lange reifen, oder woran hat es gelegen, dass es gedauert hat, bis du das dann veröffentlichen konntest, wolltest oder finalisieren konntest?
Also ein Punkt war, dass wir uns nicht zugetraut haben, es komplett fertig zu mischen. Also es war eigentlich schon fertig produziert, und dann wollten wir aber andere Leute es mischen lassen. Mhm. Und die haben zum Teil sehr lange gebraucht, und dann haben wir es an jemanden gegeben, der das professionell macht, den wir aber trotzdem gut kannten. Und dann war es noch die Suche nach einem Label, was erst später sinnvoll geklappt hat.
Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf. Na, dann, wo ihr dann jetzt gelandet seid, bei ja auch keiner so kleinen Veranstaltungsgröße da im Bereich des. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Auch dort im Wohnheim zufällig auf demselben Flur gewohnt, oder Nas?
Nein, also das war Zufall. Wir haben schon wir machen ja Musik nicht seit erst vor 3 Jahren oder 4, sondern wir machen das ja schon länger. Und das war dann vor 8 Jahren oder so. Da habe ich so ein kleines Deutsch-Pop-Projekt versucht zu starten, solo. Und Quintin hatte damals schon eine Band in Kirchheim-Teck. Und ich komme aus Esslingen. Das ist ja, also wenn man hier regional sich auskennt, weiß man, das ist halt die S1-Gang quasi. Das war dann ganz neu für mich, Kirchheim Tech und was dahinter ist. Das war so, wow, so wie Wasteland. Und dann bin ich da mal hingefahren. Und dann haben wir da tatsächlich mal gespielt, bisschen geprobt. Und es war auch richtig cool, das war voll nice. Dann kam aber das Abitur etc. Und man hat sich ein bisschen aus den Augen verloren. Und in Tübingen haben wir uns dann zufällig wieder getroffen über einen Kumpel von mir, mit dem ich in der Band gespielt habe dann, der dann auch im selben Wohnheim gewohnt hat wie Quintin, soweit ich weiß. Aber
ich glaube, das ist nicht ganz richtig.
Nicht ganz richtig, also meine Erinnerungen sind ein bisschen verschwommen immer.
Ich glaube, das war tatsächlich auf einer Party im Pfleghof, dass wir da wieder uns unterhalten haben und gleichzeitig halt diesen Kumpel zusammen, Hakim, hatten, der jetzt zum Teil auch auf dem Album, aber nur ganz, ganz gering vertreten ist. Also der spielt toll Piano.
Aber Hakim hat mich halt auf die Party eingeladen, weißt du, was ich meine?
Ah, okay, ja.
Weißt du, was ich meine?
Also das Studi-Wohnheim mit legendären Partys im Gewölbekeller als Kontaktbörse für Musiker. Oder in eurem Fall hat es dann gefunkt, so richtig nochmal?
Ja, so kann man es schon sagen. Das war schon, das war nicht offiziell auf Suche nach Musikern, sondern es war so, oh Quintin, was geht? Ja, Marc, was geht? Ey, ewig nicht gesehen. Ja, und dann war das so, ja, lass mal was machen. Ja, okay. Und dann haben wir einfach mal angefangen, einfach so aus Spaß, auch mit einem Kumpel Nils Stevin zusammen. haben wir angefangen, ein bisschen was zu machen, einfach nur for fun ein bisschen was zu machen. Und dann hat Quentin vorgeschlagen, hey, lass uns doch so ein Tape machen. So. Und ich habe gesagt, ja, okay, komm, ich habe auch noch nie ein Tape gemacht. Lass uns mal ein Tape machen. Und dann haben wir eben dieses allererste Tape jetzt gemacht. Ja, ist cool. War cool, war nice. Aber Tape. Wie würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall. Genau so. Also ich finde, da hat sich halt auch von den Interessen an Musik echt viel überlappt. Also diese ganze so Soul-Richtung und so, wo es zwar immer so ein bisschen Unterschiede gibt, aber man immer einen Weg findet, zusammen eigentlich in mehrere unterschiedliche Richtungen zu gehen. Ja.
Und dann habt ihr ein Tape gemacht, so richtig auf Band auch?
Nee.
Das nicht.
Also das habe ich tatsächlich gleichzeitig, habe ich alles Mögliche auf Band gemacht, aber so richtig aufgenommen haben wir das alles im Computer und ja.
Und es heißt dann Tape. Ja. Welche Rolle
ja, also ja, das ist der Hip-Hop-Jargon. Im Hip-Hop-Jargon ist das ein Tape, ja. So. Einfach was sonst zusammenschustern ist. Schon ein Album, ein Tape.
Tape machen. Ja, welche Rolle hat denn das Wohnheim dann die Heiligen Hallen des Pfleghofs gespielt für euer musikalisches Output? Es ist ja eine zentrale Rolle, aber hat es auch musikalisch dann irgendeinen Einfluss?
Ja, ich glaube halt über Leute, die dort gewohnt haben zu dem Zeitpunkt. Also Hakim, durch den wir uns dann im Endeffekt kennen, und Nils, die haben auf jeden Fall da viel beigetragen. Dann auch einfach, dass man da unverhältnismäßig laut sein kann, was eigentlich in einem normalen Wohnhaus nicht so geht. Mhm. Und auch so Sessions hatten wir dann in dem größeren Raum manchmal organisiert. Ja.
Also ich würde schon sagen, dass es viel dazu beigetragen hat, auch einfach vom Vibe und wie es war, weil dann ist man ins Zimmer gegenüber gegangen und dann hat da jemand gerade einen Techno-Beat gemacht oder so. Oder man geht dann in die Küche und dort läuft dann so Musik von überall aus der Welt. Also es ist schon einfach sehr cool, so in einem Wohnheim mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Kulturen und so. Und dann greift man das auf und dann hat man das einfach so in die Musik fließen lassen einfach. Wo man trinkt einen Tee mit einer Person und dann hat man eine Idee, doch noch einen Song zu machen und dann macht man spontan zum Beispiel einen Song oder so. Das ist schon cool.
Fällt die Trennung weg zwischen Studio und Wohnen oder so dann? Man muss nicht mehr räumlich irgendwo hinfahren, ins Studio gehen und aufnehmen, sondern ist alles aus einer Hand dann? Ist das auch ein Vorteil?
Ja, dass man so halt direkt dort wohnt. Quentin hat dort gewohnt. Und dass ich so quasi nur ein paar Meter, das war immer auf meinem Weg zur Uni, quasi, ich habe dann Musikwissenschaften studiert und es war einfach dasselbe Haus, nur verschiedene Eingänge. Und dann war das schon immer ganz praktisch und das ist schon ganz cool. Das macht das Ganze schon sehr heimisch und ich habe das jetzt auch einfach übernommen in mein jetziges Leben. Und ich glaube, Quentin auch, also wir wohnen beide noch in Studentenwohnheim und bitte holt uns da raus. Aber wir haben beide, glaube ich, jetzt ein Homestudio einfach bei uns im Wohnheimszimmer.
Ja, ich wohne eigentlich gar nicht mehr. Das ist gar nicht ein Wohnheim, aber es hat ein bisschen den Touch, weil es einfach eine 14-Leute-WG ist.
Gibt es irgendwelche Stellen an den Songs, wo ihr ganz besonders an Pfleghof oder an Tübingen zurückdenkt? Die so Stellen, die damit auch verbunden sind, ganz besonders? Oder löst sich sowas dann mit der Zeit auf?
Ich glaube doch, auf jeden Fall. Ich finde, für mich persönlich als Sänger, der manches halt öfters einsingen muss und so, denke ich so an jedes Take irgendwie zurück, das man so gemacht hat. Aber besonders so beim Song Silence einfach, da fühle ich das einfach sehr. Das war ein nicer Vibe. Da hat es an dem Tag war es draußen ein bisschen regnerisch, so wie bei Come With Me. Da war es auch ein bisschen regnerisch draußen. Aber Silence war krass, weil dann haben wir auch die Sängerin eingeladen, die Nora, zu uns quasi ins Studio 19. Und das war schon cool. Also da besonders, der Song Silence, der hat die Zeit so am meisten geprägt. Das war so, ja, ich kann später vielleicht mehr dazu erzählen.
Studio 19? War euer Arbeitstitel oder Name?
Ja, es war 19. Das Zimmer 19. Genau. Und da war das eben alles drin aufgebaut. Das war auch mehr ein Studio als ein Zimmer am Ende dann irgendwie. Also ich hatte auch nur noch so ein Sofa zum Schlafen eigentlich.
Und die Musik stand dann mehr im Vordergrund im Verhältnis dann zum Studium. Wie kriegt man sowas dann gleichzeitig auf die Reihe? Oder wie lief das bei euch?
Ich habe mein Studium abgebrochen und was Neues angefangen. Aber passt, ja.
Ich glaube aber im Endeffekt kam das sich gar nicht so krass in die Quere, weil wir das wirklich über einen langen Zeitraum aufgenommen haben. Also so das, was wir zusammen gemacht haben, hat ungefähr ein Jahr gedauert, würde ich sagen. Und davor gab es aber auch schon bestimmte Parts von den Songs.
Und Nas, bei dir kann man das schon sagen, die musikalische Tätigkeit hat aber nicht dazu beigetragen, dein Studium zu beenden, oder?
Also ich würde das doch schon bejahen, auf jeden Fall, bei mir schon. Ich habe halt, wir haben das Tape aufgenommen, ich hatte eine Band zu der Zeit nebenbei, dann spontan und wirklich nur aus Lust und Laune an dem ganz spontan Freitag bin ich dann plötzlich bei DSDS gelandet und war dann da so im Auslandsrecall und dann stand ich so vor der Frage, so studiere ich jetzt nochmal 2 Jahre Musikwissenschaft und 3 Jahre Philosophie und kämpfe mich da irgendwie durch oder versuche ich was Neues zu schaffen, mache ich einen neuen Studiengang, versuche ein bisschen mein Umfeld zu wechseln etc., weil ich habe das zu der Zeit dann auch einfach gebraucht. Dann habe ich gesagt, hey, ich breche mein Studium ab und ich fange was Neues an. Und das mache ich jetzt halt dieses Semester fertig, das passt.
Was machst du da?
Jetzt was komplett Unkreatives, aber etwas Ordentliches, Wirtschaftswissenschaften. Ich hasse es, aber es hat mich zu einer besseren Person gemacht, weil ich eine sehr freidenkende Person bin, würde ich sagen. Und ich glaube, es ist immer gut, neben dem, was man, wenn man das schon lernt und in seinem Leben hat, was man gerne macht, so nochmal das zu lernen, was man nicht so gut kann. Weil die Sachen, die man nicht so gut kann, muss man eher lernen als die Sachen, die man gut kann.
Und Wirtschaftswissenschaften dann doch auch als Notnagel, falls es mit der Musikkarriere nicht klappt?
Eher weniger als Notnagel, aber auch einfach so als Ding, Mindset so. Weißt du, ich bin sehr, wie gesagt, so kreativ, freidenkender Mensch. Ich bin so, ey, Liebe für alle und am besten morgens schlafen gehen und nachmittags aufwachen. Aber das Studium hat mir dann doch gezeigt, ey, wenn du das oder das willst, dann musst du vielleicht dich schon ein bisschen zusammenreißen und organisieren. Und dafür war es gut, so als Psychotherapie.
Und was hast du trotzdem noch mitgenommen aus der Musikwissenschaft von früher?
Musiktheorie, ganz viel, wie cool Jazz eigentlich ist und wie krass Jazz ist und wie cool man das eigentlich auch in moderne Popmusik einbringen kann und so. Und das hat mir schon echt viel geholfen. Also ich bereue nichts. Ich bereue nichts.
Quintin, du hast Geschichte studiert. Wie kann man da Elemente aus dem Studium in die Musik verweben?
Ich habe gar nicht das Gefühl, dass das so viel miteinander zu tun hat im Endeffekt. Das sind eher so zwei Sachen, die mich beide begeistern und beide so gleichzeitig laufen. Aber ich glaube, ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, ich hätte einen besonderen historischen Einfluss auf die Musik. Also ich höre auch sehr, sehr viel Jazz und das hat einen großen Einfluss, aber es hat eigentlich mit dem Studium kaum was zu tun, auch wenn ich mich manchmal ein bisschen so mit Jazzgeschichte auseinandergesetzt habe, aber das war nie ein zentraler Punkt.
Also das Fach Geschichte hat auch mit Musikgeschichte wahrscheinlich nicht so viel dann zu tun oder hätte es da mal Berührungspunkte geben können?
Wenn ich es wirklich darauf angelegt hätte, hätte es wahrscheinlich Berührungspunkte geben können, aber vom Aufbau, wie es gedacht ist, eigentlich überhaupt nicht.
Dann würde ich sagen, ist Zeit für einen ersten Song von eurem Album April Dreams. Was schlagt ihr vor? Ihr hattet eben den Song Silence erwähnt. Wollt ihr?
Ja, sollen wir mit dem anfangen direkt?
Oder welchen willst du? Cool.
Doch, Silence ist der letzte Song auf dem Album, aber dass er hier der erste Song in der Show ist, das ist gut. Das ist gut. Und danach sagen wir ein bisschen was dazu. Ich glaube, das ist gut.
Quintin Kopper und Nas Mellow mit Silence vom Album April Dreams.
What if there was silence today? No piano playing and no bass.
Quintin Kopper und Nas Mellow vom Album April Dreams war das der Song Silence und ihr habt quasi Playback mitgemacht, hier gerade parallel Piano ins Bild gehalten und das Mikro auch mitgesungen. Ihr wolltet noch was sagen zur Geschichte und zur Bedeutung von dem Song?
Ich fange einfach mal an. Oder willst du anfangen, was kurz zu sagen, Vincent?
Nee, sag du.
Okay, also der Song war so der letzte Song auf dem Album, aber auch der Song mit der meisten Message drumherum. Der Refrain ist ganz simpel. Er sagt so, würden wir uns auch so fühlen, wenn jetzt, so wie wir uns jetzt fühlen, wenn jetzt gerade Silence wäre. Und zwar ist die Frage nicht so banal gemeint, so, oh, was ist, wenn da jetzt kein Sound wäre, wie würdest du dich fühlen? Sondern es geht eher darum, dass das, was wir drumherum haben, und das hört man dann auch, wenn man, wir machen Key Changes und so, und am Ende wiederholen wir den Refrain, aber mit anderen Akkorden im Hintergrund. Und wenn wir genau dasselbe haben, aber das Umfeld ändern und das Setting ändern, dass Sachen komplett anders wirken, und das übertragen wir dann, wollte ich dann versuchen zu übertragen in den Verses, so auf das ganze Leben. Ich sag, biggest house and pay no rent and people's on TV screens, pimples not to be seen. Also wir verstecken uns, wir haben Social Media, wir machen Filter so, wir wollen alle clean sein, wir wollen alle das niceste Haus, wir wollen alle ein cooles Leben haben, und das ist ja nicht schlecht, dass wir das wollen als Menschen, das an sich ist ja nicht schlecht, aber so das Setting, dass Leute eben real nichts dafür haben, dass wir uns hier in unserer Gesellschaft so die Möglichkeit dafür machen, das fand ich einfach so wichtig, dass man das sagt, dass wir uns dafür das Setting schaffen und so, das halt dann vielleicht negativ sein kann, dieses Setting und dieser ganze Wahn nach eben diesen schönen Dingen im Leben, dass die dadurch, wie wir es erreichen wollen, vielleicht doch gar nicht so schön sind, weil wenn wir jetzt mal Silence haben und Ruhe, dann haben wir Platz, um zu gucken, was eigentlich auf dieser Welt ist und wo andere sind, und das ist einfach wichtig, dass wir mal Ruhe haben so und uns nicht ablenken lassen von dem, was das Setting ist. Ich sage auch, man, you don't get a hero overnight. Das hat meine Mutter hat immer gesagt, ein Dieb wacht nicht an einem Tag auf und sagt, er ist jetzt ein Dieb, sondern ein Dieb, das ist so ein stetiger Prozess von Tag zu Tag, wo er diese Person zum Dieb wird, und das ist, weil sein Leben so ist, weil die Umstände so sind, etc. Aber genauso ist das auch mit Helden und mit guten Sachen. Wir können nicht von heute auf morgen Helden sein und die Welt retten. Aber wir müssen uns Tag für Tag entscheiden, in die richtige Richtung zu gehen als Gesellschaft. Und das ist einfach, was ich sagen wollte und was Quentin mir geholfen hat, gut rüberzubringen mit den Instrumentals und Drums. Das ist ein wunderschöner Song. Und Nora hat auch wirklich schön gesungen auf den Song. Das hat mich jetzt sehr gefreut. Jetzt ist es sehr gerührt. Das ist im Radio läuft. Das ist echt nice.
Schöne Gefühle hier. Quentin, was kannst du ergänzen? Wie hast du ihm da quasi geholfen, auch seine Gefühle auszudrücken?
Ja, also das war ein Song, der kam eher von Nas auf jeden Fall. Und dann haben wir eben überlegt, wie wir den schön umsetzen können, an welche Stellen wir jetzt wirklich diese Silence setzen, wo wir noch, wir haben diesen Regenmacher rein, dass man quasi so diese kleinen Geräusche, die sonst nicht so rauskommen, in den Silence-Stellen selbst hat. Und dann so einen ganz leichten Aufbau, in dem zwar was dazukommt, aber es trotzdem nie überladen ist. Genau. Und sind ihn dann so zusammen durchgegangen. Ja.
Ja. Quentin war es auch, der die Idee hatte, dann eben beim ersten Refrain erstmal gar keine Instrumente laufen zu lassen und so. Da habe ich mich dann erstmal ein bisschen quergestellt. Aber dann, nachdem er es mir einmal gezeigt hat und dir so angehört haben, wie das eigentlich wird, und mit dem Regenmacher, dann dachte ich so, okay, das ist es schon. Das ist schon, was die Message rüberbringt. So.
Und der Regenmacher, also zu dem Thema vorhin noch, der ist auch so eine Pfleghof-Sache eigentlich. Also der hing immer im oberen Gang von einer Mitbewohnerin ist der, und dann haben wir den damals zum Einsatz gebracht.
Ja, also wir haben den ersten Refrain dann auch freigelassen und den Regenmacher reingebracht. Das war lustig und cool, und das lässt dem Zuhörer halt das erste Mal, wenn man den Song hört, die Möglichkeit, sich seine eigene Melodie und seine eigene Harmonie hinter dem Refrain und dem, was das eigentlich ist, so zu lassen. Das heißt, wir geben nicht direkt vor, sondern wir sagen erstmal so, hey, lass deine Fantasie freien Lauf. Was denkst du, wie wird sich das anhören? Und dann sagen wir was und dann ändern wir das Setting. Das ist einfach, wie es ist. Das war sehr schön. Einfach sehr schön. Auch wundervoll.
So ein bisschen nach dem Motto, auch weniger ist mehr und auch so, ja, dann symbolisch zur Ruhe zu kommen. Wie kommt ihr denn zur Ruhe? Was hilft euch? Musik kann natürlich dabei helfen, auch zur Ruhe zu kommen. Auf der anderen Seite ist sie ja auch quasi, umgibt uns ständig irgendein Geräusch oder ein Krach im Supermarkt, im Fahrstuhl und so weiter. Aber wie kommt ihr zur Ruhe?
Also ich glaube, Musik ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wie ich zur Ruhe komme, weil man auch gerade mit so sehr leiser Musik andere Sachen, eigentlich will ich nicht sagen ausblenden, weil es klingt so, als würde man es einfach überspielen. Vielleicht komme ich gar nicht so viel ganz zur Ruhe, weniger als es eigentlich schön wäre. Ja, du?
Was? Also Musik ist so safe, ein Ruhepol, aber manchmal ist Musik sowas Treibendes oder manchmal hat man so zu viele Emotionen drin, um wirklich zur Ruhe kommen, möchte ich dann manchmal, bevor ich zum Beispiel Musik mache, und dann räume ich halt mein Zimmer auf. Das sind die einfachen Sachen im Leben, würde ich sagen. Ich räume mein Zimmer auf, ich mache eine Duftkerze an und währenddessen höre ich tatsächlich ein bisschen Musik. Ich höre dann oft so brasilianischen Jazz, Funk aus den 80ern so. Und dabei ist das immer ganz schön, weil man hat Musik, aber man weiß, da redet einer zu einem und die Stimmen sind immer so. So. Und man versteht nicht ganz, was er sagt. So. Und das ist toll. Weil man nicht, man weiß, oh, er redet zu einem, aber man versteht nicht, was er sagt. Und dann kann man sich so seine eigenen Gedanken drum bilden. Ich finde es toll, Musik zu hören, die man nicht versteht. Toll.
Und das gibt dir dann auch wieder Ruhe und Zeit.
Ja, safe. 100%, 100%. Safe.
Wie seid ihr denn zu dieser Musik gekommen, die ihr jetzt so macht? Wo kommt denn diese Funk-Soul-Geschichten her bei euch persönlich? Wann seid ihr damit in Berührung gekommen und wie wurde es dann auch zu eurer eigenen Musik?
Bei mir ist es, dass ich eine sehr coole Mom habe und einen großen Bruder, der mir damals meinen ersten MP3-Player geschenkt hat. Also meine Mom, also als ich angefangen habe zu singen, es war erstmal so christlich in einem katholischen Chor, also in einem evangelischen Chor, bei den Stuttgarter Hymnuschorknaben, wer das kennt, da habe ich dann im Sopran so Mozart und Bach und Beethoven gesungen so. Aber Musik hören war dann dieser MP3-Player von meinem großen Bruder. Da war dann so ganz, ganz viel Hip-Hop und R&B drauf, was quasi einfach nur Umwandlungen von Funk und Jazz sind. So, das sind ja eigentlich nur Sample-Flips etc. So, und dann aber auch meine Mom, die gesagt hat, Marc, du musst nur vor Vandra singen. Marc, du musst mir einen Song von Marvin Gaye singen. Bitte, Marc, geh auf diese Bühne jetzt. Auf irgendwelchen Partys, immer wenn da Freunde von meiner Mutter waren, hat sie gesagt, du gehst jetzt auf diese Bühne und du musst diesen einen Song singen. Sing You Raise Me Up. Und das ist jetzt zwar sehr Pop, aber so sing Luther Vandross, Dance With My Father oder sing Marvin Gaye oder einfach so Chaka King. Und dann die Songs, zu denen meine Mutter am meisten getanzt hat, so die haben mich als Kind einfach auch am meisten bewegt, weil da habe ich meine Mutter so happy gesehen. Und es war zum Beispiel so Ring My Bell von, es ist Anita Ward. You can ring my bell, ring my bell, ding dong ding. Ja, yeah, so cool. Ja, und so kam das bei mir, würde ich sagen, safe durch meine Familie. Bei dir, Quentin?
Ja, also ich habe auf jeden Fall auch durch meine Eltern viel Musik gehört. Also mein Papa hat sehr viel Jazz und meine Mama eigentlich alles Mögliche gehört. Und dann aber auch so in Kirchheim Tech selbst, lustigerweise, gab es auch lauter Leute, mit denen ich Musik gemacht habe, die das dann auch in verschiedene Richtungen verschoben haben. Also gerade dieses Disco-Funk-Zeug war, was wir eigentlich immer selbst spielen wollten. Und viele haben dann da auch so älteren Hip-Hop gehört, der dann, wie du meinst, der eigentlich dasselbe ist wie Funk. Und da kam ich dann wieder auch auf Jazz, zum Beispiel im Club Bastion. Da hat es immer tolle Jazzkonzerte und das hat mich dann so mit 15, 16 auch mehr gepackt als mit 8, als mein Papa mir irgendwie Jazz-CDs immer geschenkt hat, mit denen ich erstmal nichts anfangen konnte. Dann hatte ich später schon eine Sammlung als ich es dann wirklich hören wollte. Also auf jeden Fall ist auch schon eine Weile am Start. Und dann eigentlich eher halt über diese Jazz- und Hip-Hop-Ecke zu so Disco-Sachen und so.
Eine Art von logische Fortsetzung dann auch, war das bei dir? Da war der Boden bereitet und dann ging es da weiter.
Ja, ich finde schon, ich finde auch die Unterschiede sind manchmal gar nicht so groß. Also Jazz klingt für viele Leute ja so wie was ganz Komisches, aber oft finde ich, sind zwischen Jazz und Hip-Hop gar nicht so große Unterschiede zum Beispiel. Oder zwischen Jazz und Disco, wenn man da ein bisschen genauer hinhört. Also da gibt es jetzt auch, finde ich, viele Leute, die das so ein bisschen an konkreten Tracks zeigen. So hat es auch so rein auf YouTube von Robert Glasper oder sowas, wie die zeigen, wie total diese Jazz-Harmonien in dem ganzen Hip-Hop und so, der jetzt auch viel gehört wird, drin ist. Und ich glaube, Jazz ist wartet noch auf ganz viele Leute und die wissen es nicht, aber sie hören es eigentlich schon mit anderen Sachen drüber.
Muss man da ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht zu sehr damit dann hausieren geht, weil man sonst die Gefahr läuft, dass junge Leute sich dann abwenden würden? Wenn man zu früh mit dem Wort Jazz auch quasi das als Label auch mitbenutzt?
Ich glaube, man kann sich nicht zu früh mit Jazz auseinandersetzen. So, aber ich meine auch, dass das ist so, Jazz ist sowas wie, also ich glaube, das ist eine richtig gute Metapher. Jazz ist sowas wie Oliven. Als Kind mögen die meisten es nicht, weil sie sich fragen, was soll das sein so. Aber dann ab einem gewissen Alter so, ich würde sagen, einfach so ab der Pubertät würde ich einfach mal sagen, so wird es cool für die. Ich habe letztens meiner kleinen Schwester von Yusuf Dayis was gezeigt. Das ist ja auch ein moderner, auch Jazz. Ist er Drummer? Ist Yusuf Dayis Drummer?
Ja,
genau. Und da waren halt auch ein krasses Piano-Solo und so dabei. Und meine kleine Schwester will halt anfangen, Klavier zu spielen. Und dann zeige ich ihr so dieses Klaviersolo und die hört es so. Und die so, okay, krass, ich habe sowas noch nie gehört. Und dann war sie voll fasziniert davon und ich habe jetzt den Track geschickt und eine gute Sache an Spotify ist halt das Songradio, wo sie jetzt da das quasi anmachen kann und dann vielleicht ein bisschen was entdeckt so für sich. So, ist schon, so würde ich schon sagen, Jazz kommt irgendwann für alle. So. Can't hide.
Ja, aber auch, also ich würde jetzt das, was wir machen, zum Beispiel nicht wirklich als Jazz bezeichnen. Ich würde halt sagen, ja, Jazz hat da einen großen Einfluss drauf gehabt, manchmal aber auch eher um drei Ecken. Deshalb glaube, wir können jetzt nicht wirklich jemand damit abschrecken, wenn wir Jazz sagen, weil wir das selbst uns nicht so nennen. Und ich finde, es wäre auch ein bisschen komisch, wenn wir das so nennen würden.
Ja, das ist schon ein wenig Jazz.
Das ist halt vielleicht so Jazz inspiriert, so, ja.
Aber fast alles ist so Jazz inspiriert, so. Das ist ja das Krasse, so. Ich finde, Jazz ist halt krass. Einfach cool. So, you can't hide. Das ist, was ich sage. Es ist überall. Es ist in Hip-Hop. Es ist, wenn du Kendrick Lamar hörst, so hörst du Jazz quasi. Wenn du J. Cole hörst, hörst du Jazz. So. Wenn du, ich weiß nicht, wer ist da so? Ich bin nicht so sehr in der Disco-Funk-House-Szene, aber da ist echt viel. Das ist echt viel, kommt daher einfach so. Einfach Freestyle, also wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, das war ja cool mit Musiktheorie, da habe ich, um Musikwissenschaften, da habe ich ein bisschen Musikgeschichte gehabt. So Jazz ist ja, in der Geschichte ist es ja immer so ein, ey, wir geben Leuten Instrumente und die improvisieren einfach erstmal und dann ein, okay, wir gucken, was die improvisiert haben und versuchen eine Theorie dahinter zu finden und dann basierend auf dieser Theorie wird noch krasser improvisiert und so hat es sich immer aufeinander aufgebaut und von da hat man dann eben immer Einflüsse genommen. So. Und das hat angefangen mit Ritual-Songs und es hat angefangen, ja, ich sag das Wort, ich bezeichne es als Sklavenmusik, aber es hat so angefangen und hat sich einfach evolved. Und ich würde sagen, das ist wie so ein Baum, der einfach wächst und einer dieser, ein Stamm, ein großer Teil vom Stamm dieses Baums, der sich einfach evolved hat, so in unserer westlichen Musik, was wir dann halt hier Funk, R&B, Rock'n'Roll und etc. haben, großer Stamm ist einfach viel Jazzmusik, also verschiedene Arten von Jazzmusik, Cool Jazz, Free Jazz, etc. Aber es ist da und es hat seine Einflüsse gespreadet.
die Basis sozusagen auch für euren Sound, auch wenn sie dann nicht mehr so richtig klassifizierbar vielleicht ist in den einzelnen Songs auch. Ne? Also da habt ihr ja auch viele echt ganz moderne, also ihr scheut euch ja auch nicht vor Elektronika, ja. Also wie ist da so dieses der Anteil auch zwischen handgemacht und dann auch wieder auf eine Art programmiert? Wie findet ihr da die richtige, die für euch passende Balance?
Da würde ich sagen, ich finde manchmal die Unterscheidung ein bisschen willkürlich, weil Synthesizer zum Beispiel sind ja auch was, das da hört niemand raus, ob der jetzt mit der Hand gespielt ist oder programmiert. Also manche Sachen kann man eben nicht mit der Hand spielen und andersrum. Aber da finde ich den Unterschied oft gar nicht so groß. Und also ich selbst mache auch noch viel elektronische Sachen und lege auch ein bisschen elektronischer auf, auch wenn da auch immer noch irgendwo Jazz durchklingen soll. Und jetzt zum Beispiel bei Silence, den wir vorhin gehört haben, da ist eben Bass und Gitarre sind dann komplett handgemacht, die Drums sind programmiert und die Synthes sind zwar elektronische Geräte, aber trotzdem einfach von Hand gespielt.
Ich würde sagen, einfach so, wie es sich richtig anfühlt. So, done. Und ich glaube, das kann ich jedem mitgeben, der jetzt gerade zuhört und selbst Musik machen will. Macht euch nicht einen großen Kopf, was programmiere ich, was mache ich von Hand. Macht so, wie es sich richtig anfühlt. Und dann wird es wohl schon das Richtige sein, weil sonst würde es sich ja nicht richtig anfühlen. You know, Intuition. Hört auf eure Intuition und habt aber auch Mut, mal was auszuprobieren, mal was einzuspielen öfters, was vielleicht beim ersten Mal nicht klappt, etc. So tut ihr nur wachsen. Ich würde jetzt sagen, wenn wir uns fragen, was ist der most jazzy Song auf dem Album, würde ich schon sagen, Themes for George. Oder willst du was anderes sagen?
Ja, also Theme for George hat halt diese komische Taktart ein bisschen. Dadurch ist die weiter weg von anderer Popmusik auf jeden Fall.
Sollen wir den hören?
Ja, gern. Ich glaube, der passt gut.
Quintin Copper, Nas Mellow vom Album April Dreams, am 7. Mai erschienen. Und hier gibt's a Theme for George.
Should I leave it all behind? 'Cause I got so much more on my mind. Take me back to the days I'm reminiscing the time with the family singing, give me the night.
Heutzutage wird ja oft dann ja, hier eine Single, da ein Song rausgehauen. Ihr aber habt euch ein Album jetzt veröffentlicht und das auch bei einem namhaften Berliner Label. Wie seid ihr dazu gekommen, zum einen ein Album zu produzieren und zum anderen dann auch das bei so einem Label mit Weltruf?
Ich kann Album produzieren aus Protest, weil alle nur noch Singles droppen und das ist wichtig. Alben sind wichtig.
Ja, also ich finde, das ist auch ein Problem, das Spotify und so weiter bringen. Irgendwie. Es wird einfach belohnt, nur kleine Sachen rauszubringen. Also vor allem eben finanziell belohnt, nur kleine Sachen rauszubringen. Und ich finde, wenn man so ein größeres Projekt macht, macht alles unter einer EP eigentlich gar keinen Sinn und es muss schon ein Album sein. Dazu, wie wir ans Sonar-Kollektiv gelangt sind, das war hier in Freiburg. Ich wohne jetzt in Freiburg seit einer Weile schon. Und da habe ich den Rainer Trübi, der da auch schon lang mit denen zu tun hat, kennengelernt. Und habe eben mit dem zusammen so ein bisschen, habe den Platten abgekauft und so und auch an irgendwelchen Sachen rumproduziert und den dann eben gefragt, eigentlich zuerst, ob das mit Compost Records klappen könnte, das Label, wo er selbst auch ist. Das hat dann leider nicht so richtig funktioniert. Und dann bin ich eben mit Sonar-Kollektiv über ihn in Verbindung gekommen. Und das hat dann alles echt relativ schnell und gut geklappt. Genau.
Was bedeutet es jetzt, so ein namhaftes Label mit internationalem Ruf auch im Rücken zu haben? Was tun die für euch?
Also im Endeffekt kümmern die sich um alles, was so ein bisschen nervig ist. Also die ganzen Rechte, Copyright-Sachen, die ganzen Plattformen digital bespielen, Werbung, sich drum kümmern, dass die Platte, also es kommt auch auf Vinyl raus, dass das gepresst wird, irgendwie ein Designer noch, der dann aus den Fotos, die wir liefern, Albumcover gemacht hat. Also das ganze Zeug drumherum. Musikalisch haben die dann relativ wenig damit zu tun, außer dass es eben noch, also es wird auch Remixe geben. Es gibt auch schon Remixe für die Singles. Auf einen freue ich mich ganz besonders, der irgendwann auch dieses Jahr noch irgendwann rauskommen wird von Aerobik, von dem ich großer Fan bin. Und genau darum kümmern die sich und dass wir so ein bisschen mit anderen Leuten uns verbinden, so Sachen.
Und ich finde es auch einfach cool, so die sehr das unterschätzt wird. Ja, und weil es schon ein krass emotional Support auch, also der Moment, wo man weiß, okay, das ist jetzt ein Label, das ist eine Gruppe von Menschen, die das auch unterstützt, was deine Vision ist, etc. In dem Moment bist du viel motivierter und einfach angespornter, auch ein bisschen was zu machen. So, das kickt richtig. Und ich finde es cool, dass man heute so in einer Zeit lebt, wo man viel alleine machen kann. Und das ist auch toll. Und die Option steht ja auch manchmal oft offen. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich es einfach so sagen kann, aber es steht uns auch offen, so nebenbei noch Projekte zu machen. Und wir können dann sagen, hey, wir machen hier und da dies und das. Und das Label sagt dann, ja, okay, cool. Also künstlerisch sind wir komplett frei, aber die unterstützen uns trotzdem bei dem, was wir machen. Und das finde ich echt toll an so einem Nahkollektiv, dass da kein AR ist oder so, der sagt, ah nein, sowas könnt ihr nicht machen, weil sowas soll nicht rauskommen, etc. und so weiter und so fort. Ich finde es einfach richtig cool. Die lassen uns alle künstlerische Freiheit und unterstützen uns einfach dabei, unsere eigene Vision so umzusetzen. Und das ist richtig cool. Leute, wenn ihr euch ein Label sucht, sucht euch so ein Label. So. Das ist echt was Tolles.
Und vor allem, also, auch wenn die quasi bekannt sind, ist das nicht ein großes Label in dem Sinn. Also es sind eigentlich zwei Leute, so, die sich um das meiste kümmern. Und einer, der so die ganzen tagesaktuellen Sachen übernimmt. Und deshalb ist das auch echt so ein nettes Verhältnis. Also das ist jetzt gar nicht so geschäftlich oder sowas, sondern man kann da über alles irgendwie entspannt reden. Ja.
Aber, ja, wolltest du noch was?
Also letzter Satz, ich finde, das sollte viel mehr, also man kann Independent machen, aber es gibt nicht nur Independent und Major Labels, Leute. Es gibt so richtig viele kleine Labels, die einem als Künstler, denke ich, weiterhelfen können, als man.
Dann ist es aber natürlich immer auch so eine Sache mit dem Erfolg. Auch wie definiert ihr den für euch? Was ist für euch quasi Erfolg? Welche Erwartungen habt ihr dann so auch in puncto Erfolg?
Bei diesem Projekt jetzt, einfach, dass es jetzt so ist, wie es ist, das ist schon krass, dass wir es fertig gemacht haben, dass es läuft, dass wir jemanden gefunden haben, der uns hilft, es zu vertreiben und so. Das ist schon der Erfolg, würde ich echt so sagen für mich. Und alles, was jetzt noch kommt, das ist schön und das ist alles nebendran. Aber ich finde einfach so, dass dieses Projekt jetzt steht, dass man weiß, jetzt kommt ein neues Projekt etc. Darf ich das noch nicht so laut sagen? Aber das ist schon der Erfolg, würde ich sagen. Und dass es dann rauskommt und gehört wird und so, das überlasse ich alles so der Natur und wie es passiert.
Ja, also ich finde auch so, viel von dem Erfolg ist so ein Mittel zum Zweck. Also ich habe vor allem Lust, das auf Platte zu haben und das eben Leuten zeigen zu können. Und endlich, also auch so für mich selbst, das Gefühl, endlich ist irgendwas fertig nach so langer Zeit. Man macht irgendwie ganz viele Sachen halb. Aber eben auch so ein bisschen, also ich hoffe, das öffnet einem auch Türen dazu, schöne Konzerte zu spielen, auf die man Lust hat. Jetzt nicht so riesige Sachen, sondern in irgendwelchen kleinen, schönen Locations, dass man einfach so Leute hat, die irgendwas damit anfangen, die sich das anhören. Also ich will schon, dass das sich gern viele Leute anhören, falls es eben in die Richtung ihnen auch taugt und dass man quasi mehr Möglichkeiten hat, selbst vor Ort noch Musik zu machen, wenn das wieder geht. Ich hoffe ja irgendwann vielleicht im späteren Teil dieses Jahres kann ich mir schon vorstellen, dass zumindest irgendwas wieder vertretbar ist.
Inwiefern hat euch die Pandemie jetzt als Musiker auch getroffen?
Das ist Thema. Also Leute wollen feiern halt keine Hochzeiten mehr, auf denen sie Sänger brauchen. Und das war schon mein Brot. Und jetzt ist mein Brot Straßenmusik, aber das ist auch schön. Und ich kriege ganz viele Anfragen von Leuten, die irgendwann heiraten wollen und halt Sänger brauchen, was auch was Tolles ist. Man musste halt sein ganzes Konzept umswitchen. Ich hatte auch den Plan hier in Stuttgart, ich wohne gerade in Stuttgart, dann war mein Plan so ein mit dem Nice Club zusammen, das ist hier ein Etablissement vom Master HP. Und wir wollten so Stuttgarter Szene connecten an Sängern und Rappern, also abends ein Konzert. Du bist Rapper, bring 100 Fans, jeder Rapper bringt 100 Fans, 6 Rapper oder 6 Sänger, 6 Künstler, Artists, 7 Stück. Man hat ein volles Haus an einem Donnerstagabend unten und jeder lernt mal so ein bisschen die Community des anderen kennen, jeder lernt andere Musiker kennen und wir lernen einfach so, hey, das ist Stuttgart so. Das war Februar 2020 das erste Mal und dann wollten wir es wiederholen im April, aber dann ging es halt nicht mehr. Also und jetzt muss man halt umswitchen, man muss umdenken, man muss das Ganze ein bisschen anders machen. Aber that's life, würde ich einfach mal sagen.
Ja, aber auch, dass gerade wir zwei uns so lange nicht gesehen haben, hat schon auch damit zu tun, gerade ja, wenn ich mit so vielen Leuten wohne, will ich echt nicht so gern Leute noch so treffen und dann, also wir haben eigentlich auch jetzt schon ein zweites Projekt, an dem wir so halb sitzen. Und das ist auf jeden Fall ins Stocken geraten wegen Corona, würde ich sagen, sonst könnten wir entspannt einfach hin und her sich die Sachen digital schicken und so zusammen aufnehmen, das ist einfach nicht dasselbe. Nicht gut. Das,
wir brauchen den Vibe und Quinten muss mir manchmal sagen, mach das nochmal. So, und,
ja,
und
andersrum.
Und andersrum, das gehört einfach dazu.
Also auf der einen Seite ist euer Album jetzt in der Pandemie rausgekommen, auf der anderen Seite wurdet ihr ausgebremst, aber es gibt ja vielleicht Hoffnung auch für Musiker, na, da, dass es da auch wieder Konzerte gibt und wieder Interaktion auch mit dem Publikum, ja, was ja auch komplett wegfällt.
Safe. Und das wird richtig krass, das wird richtig cool, weil wir hocken jetzt alle hier und wir merken eigentlich, was für eine Power das ist, live sein und so. Und da war ja gerade ein bisschen der Umschwung, kurz Anfang 2020, der Umschwung in vielen Szenen auf Live-Musik. Rapper haben gemerkt, es reicht nicht nur ihre Sachen, deine Sachen. Also ich bin voll im Hip-Hop. Das ist voll meine Szene. Und da Rapper haben halt gemerkt, so, es reicht nicht nur Sachen hochzuladen, online zu stellen und coole Musikvideos zu machen, sondern du musst auch vor Leuten spielen können. Du musst auch MC sein, Master of Ceremony. Du musst vor Leuten stehen können, Leute bewegen können, Leute animieren, Party zu machen. Und das dazu gehört. Und ja, wir haben schon Bock. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Und es wird krass. Ich glaube echt, das wird richtig krass. Das wird einfach richtig cool. So.
Ja, wir haben es, also letzten Sommer, als sowas ganz gut ging, hatten wir mal aus einem Fenster hier in Freiburg raus zusammen gespielt, auf so eine Wiese, wo dann Leute mit ein bisschen, oder eigentlich mit viel Abstand saßen. Das hat echt Spaß gemacht auch.
True.
Das war das Nächste, was an so ein Konzert rankam in letzter Zeit. Also, und das ist auch über ein Jahr her, glaube ich, ja.
Da haben wir Funkplatten abgespielt und drauf gesungen. Das war witzig.
Ja, das war echt lustig.